Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Herzlich willkommen zu Forscherinnen Freitag, deinem Interview-Podcast von und mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Ja, innovative Frauen sichtbarer machen, lautet unsere Devise. Und deshalb bin ich, Sandra Fleckenstein, heute im Gespräch mit einer Juniorprofessorin der Universität Würzburg und spreche mit ihr über ihre Grundlagenforschung zur gezielten Behandlung von Krebs und Immunerkrankungen. Herzlich willkommen, Professorin Doktorin Anna Lippert. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön da zu sein.
Ja, liebe Anna, so um dich jetzt mal so ein bisschen kennenzulernen am Anfang, beschreib dich doch gerne mal mit 3 Hashtags.
Ja, Hashtags sind so irgendwie die Krux zurzeit. Bei jedem Post, den ich mache das noch nicht so lange, ist eine ganz lange Suche nach Hashtags. Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht und dachte, naja, kreativ, passionate und microscopist monkey. Ich liebe die Arbeit an Mikroskopien. Und wie so ein kleines Äffchen, also ich kann den ganzen Tag da, kann ich im Mikroskopraum sitzen und tolle Aufnahmen machen.
Microscope-Monkey, war das dein dritter Hashtag?
Genau.
Danke, dass du den auch gleich nochmal für uns erklärt hast. Dann war das auch schon jetzt der Opener, um über dein Forschungsthema zu sprechen. Beziehungsweise erstmal würde mich interessieren, wie bist du denn zur Immunologie, ein schweres Wort. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, aber eigentlich bin ich gar keine Immunologin. Ich bin Biophysikerin. Also mich hat es schon immer interessiert, wie funktioniert die Physik in der Biologie? Weil normalerweise Physik ist so Bälle werfen und wie schnell bewegt sich was im Vakuum. Und in der Biologie bewegen sich auch ständig irgendwelche Sachen, aber die Physik ist da weniger interessant oder weniger studiert, als ich da jung und motiviert war. Und dachte mir, Biophysik sei total spannend. Und wollte am Anfang auch gar nicht in die Immunologie. Weil wenn man sich so Erstsemestervorlesungen anhört, geht es immer um Protein, CD, bla, bindet an, CD an das. Und es sind so viele Zahlen und es wirkt alles sehr kompliziert. Bis ich in meiner Doktorarbeit daran arbeiten konnte, wie aktivieren Antikörper Immunzellen? Wie funktioniert Immuntherapie? Und das war so ein, wie, das wissen wir nicht, erstens. Zweitens, was für ein cooles Thema. Und dann kann man tatsächlich diesen Immunzellen bei der Arbeit zuschauen, unter dem Mikroskop. Das heißt, man hat wunderschöne Bilder, man kann sein Gerät einstellen, also sein physikalisches Gerät, also alles kann man ganz genau so einstellen, wie man es möchte. Und dann kann man den Immunzellen zuschauen und tatsächlich lernen, was passiert, wenn wir diesen Antikörper dazugeben und wieso passiert es. Also so bin ich dann nach Würzburg in die Systemimmunologie gekommen, weil ja, Immunologie ist cool.
Also da hat dich die Leidenschaft gepackt während deiner Doktorarbeit quasi und du hast dann festgestellt von diesem ganzen komplexen, theoretischen, das ist jetzt was Greifbares, Handfestes, da will ich weiterforschen. Dann hast du weiter geforscht und forschst natürlich auch immer noch und zwar an was sehr Innovativem. Wie würdest du denn deine Innovation einem 5-jährigen Kind erklären?
Ja, also einem 5-jährigen Kind. Das kann ich schon mal üben. ich schaue mir an, wie unser Immunsystem, also wie unsere Zellen, weich von hart unterscheiden. Also wenn wir was anfassen, also einen Apfel, fühlen wir, okay, der Apfel ist jetzt hart, an der Stelle ist er weich. Aber jede Zelle in unserem Körper kann das, oder Immunzellen können das auch. Und wir wissen aber nicht, wie die das können. Und das beeinflusst Entscheidungen wie, töte ich jetzt die andere Zelle oder eben nicht. Das heißt, es ist ganz wichtig und wir verstehen nicht, wie sie es macht. Und ich versuche herauszufinden, ja, wie macht sie das?
Okay, das heißt, lass da gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wie kann denn jetzt deine Forschung dazu beitragen, Krebs und Immunerkrankungen wirklich auch gezielter zu behandeln?
Ja, also wenn man sich anschaut, was passiert, wenn man Krebs oder eine Immunerkrankung, Autoimmunerkrankungen hat, dann ist unser Körper erstmal im Normalzustand. Haben wir schon verschiedene Steifigkeiten, also unsere Knochen sind hart, unsere Muskeln sind weich und die Haut ist auch weich. Und wenn wir krank sind, dann schwillt oft so ein Knoten am Hals an. Das heißt, mit Krankheit verändert sich die Härte unseres Gewebes. Und diese Härte kann von unseren Immunzellen wahrgenommen werden und dann aktivieren sie besser. Das heißt, wenn du krank bist, sagt deine normalen Zellen, ich bin krank hier, ich bin ganz hart. Und das Immunsystem aktiviert und eliminiert dann die Erkrankung. Wenn man jetzt aber eine Autoimmunerkrankung hat, wo das Immunsystem das nicht mehr erkennt oder falsche Sachen erkennt, oder auch bei Tumorzellen weiß man inzwischen, dass wenn die durch die Gegend wandern, diese migrierenden Tumorzellen, die sind besonders weich. Das heißt, unsere Immunzelle, selbst wenn die sieht und sagt so, stopp, wer bist du, dann ist die oft so weich, dass es eventuell einfach ignoriert wird. Einfach weitergehen, weil sie ist zu weich, hat man nicht gesehen. Das heißt, Chemotherapie zum Beispiel, es wurde gezeigt, dass wenn du Chemotherapie machst, wird einfach dein gesamtes Gewebe ein bisschen steifer. Und das bisschen könnte helfen, dem Immunsystem eben zu sagen, ah, okay, hier ist eine Krebszelle und die bitte umbringen. Wenn wir also jetzt verstehen, wie wir in unseren eigenen Immunzellen sagen können, das ist zwar weich, aber tötet es trotzdem. Wie wir verstehen, wie die das machen, dann kann man das ganz gezielt verändern, ohne jetzt den ganzen Körper mit Chemotherapie, also mit Gift vollzudröhnen. Das wäre natürlich klasse. Und auch Autoimmunerkrankungen, wo es bisher eigentlich kein Heilmittel gibt, wenn wir wissen, es liegt an einer Veränderung der Gewebefestigkeit, dann können wir gezielt entweder unser Immunsystem dagegen sagen, okay, es ist zwar steif, aber es ist trotzdem okay, lass es mal in Ruhe, oder die Gewebesteifigkeit beeinflussen. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum, was wir da machen können, wenn wir mal wissen, wie es funktioniert.
Du hast jetzt eben schon die natürlich bekannte Chemotherapie angesprochen, die gängig eingesetzt wird in diesen Bereichen. Ich habe jetzt die Vermutung, dass du an was forschst, was so eine Alternative dazu irgendwann darstellen kann. Wie könnte die aussehen?
Also wir machen ja schon Immuntherapie. Also Immuntherapie ist, wenn man die Zellen von dem Patienten nimmt und sie verändert oder eben gezielt Zellen erzeugt, die dann den Krebs erkennen. Und sie sind die sogenannte CAR-T-Cells, hat man vielleicht schon mal gehört. Und bei dieser Art der Immuntherapie verändert man eben genau gezielt verschiedene Aspekte dieser Immunzelle, der künstlichen Immunzelle. Und das kann man eben auch, was man auch verändern kann, ist, wie fühlt diese Zelle Steifigkeit? Das heißt, ich nehme die Zellen aus dem Patienten, verändere sie genetisch und zwar im Moment verändert man nur, was erkennt sie von außen, also wonach schaut die? Und wenn man jetzt nicht nur sagt, okay, wonach suchst du an Proteinen, woran erkennst du eine Krebszelle, sondern sagt, woran erkennst du eine Krebszelle und wenn die weich ist, dann mache Folgendes. Quasi, dass die ein bisschen schlauer machen. Weil im Moment ist es eine sehr chemische Immuntherapie, die sucht, hast du dieses Protein, ja oder nein? Und wenn nicht, dann nicht. Und auch wenn es das hat, kann es sein, dass es zu weich ist und dann passiert auch wieder nichts. Und quasi die noch ein bisschen schlauer zu machen, der ein weiteres Tool zu geben. Und dann, das würde Immuntherapie effektiver machen. Wir haben im Moment noch viele Nebenwirkungen und auch bei nicht jedem Patienten schlägt es an. Und das so ein bisschen zu erweitern, das Spektrum und die Wirkungsweise, das wäre so der Plan.
Und wie könnte dann so eine Immuntherapieform, so eine alternative, innovative aussehen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es dann in Form von Tabletten oder du hast gesagt, ihr entnehmt Zellen? Wie macht ihr das und wie setzt ihr die wieder ein?
Ja, also das wird schon gemacht. Also das gibt es schon. Also okay. Da geht man ins Krankenhaus, da wird einem Blut abgenommen. Aus dem Blut werden dann die Immunzellen rausgeholt. Die werden dann genetisch verändert und dann werden sie ein bisschen kultiviert, damit es ihnen gut geht und damit sie wachsen und sich vermehren. Und dann werden die wieder injiziert und zwar wieder in den gleichen Patienten. Und diese neuen Immunzellen, die dem Patienten gehören, aber jetzt andere Sachen können, gehen dann los und finden gezielt Tumore und können die dann auslöschen. So würde das aussehen. Das ist wie wenn man zum Krankenhaus geht für Dialyse oder so. Also man wird da tatsächlich angeschlossen, Blut abgenommen und beim nächsten Mal kriegt man seine Immunzellen wieder.
Jetzt habe ich eine Vorstellung davon. Vielen Dank. Du hast gesagt, ihr entnehmt die Zellen und die werden dann verändert, ne, außerhalb des Körpers. Wie gehst du oder wie geht ihr da vor, um diese Immunzellen genetisch zu verändern? Welche Werkzeuge oder Techniken verwendest du dafür?
Ja, also im Moment muss ich ganz klar sagen, ich verändere persönlich keine Immunzellen. Also doch schon, aber jetzt nicht an Patienten. Na, okay, ich verwende auch Patientenzellen, aber nicht in der klinischen Forschung. Mhm. Ich verwende, also meine Patientenzellen kommen nicht wieder in irgendwelche Patienten rein. Das sind Kollaboratoren von mir, die machen Immunzelltherapie. Das heißt, die machen das tatsächlich so, dass sie welche rausnehmen und dann wieder einsetzen. Was ich mache, ich habe Patientenzellen, verändere die und gucke, was passiert jetzt? Was macht ihr jetzt? Aber wie man das tatsächlich macht, ist, man kann das, gibt es ganz verschiedene Varianten. Über Viren, man kann sie elektroporieren, also einmal so elektroschocken. Dann geht so die Zelle so ein bisschen und alle Kanäle gehen auf und die DNA kann rein. Und dann gibt es mechanisch, also wenn du eine Zelle quasi durch so Kanäle laufen lässt, dann wird die Membran so gedehnt und das werden kleine Löcher erzeugt. Nennt sich Squeeze. Also die quetschen sich durch diese Gänge durch und durch das Langziehen der Membran, der Zelloberfläche, entstehen auch Löcher und da kommt die DNA dann rein. Sehr schonend für die Zelle, das heißt, sie merkt es gar nicht. Die quetscht sich dadurch so einen Gang raus und am Ende kommt sie raus und ist genetisch verändert. Also gibt es Milliarden Arten, Zellen zu verändern.
Und das machst du dann wahrscheinlich am Mikroskop, weil du hast ja vorhin gesagt, du bist der Mikroskop-Monkey.
Genau. Das genetisch Verändern passiert im Moment alles noch im Inkubator, also alles in der Werkbank, wo man nicht wirklich sieht, was man macht. Das ist alles so ein bisschen, ich nehme jetzt die Flüssigkeit und mische sie mit der Flüssigkeit und dann hoffe ich, dass was passiert. Und dann ein paar Tage später, wenn die Zellen sich davon erholt haben, weil das ist nämlich ganz schön aufreibend, wenn man elektrogeschockt wird oder von Viren infiziert. Nach ein paar Tagen nehme ich dann die und tue sie auf dem Mikroskop und gucke, so, was macht ihr jetzt? Wie sieht eure Immunreaktion aus? Ist die besser geworden? Wie bewegt ihr euch? Wie ist euer Verhalten? Ist es ähnlich wie vorher, also bevor ihr genetisch verändert worden seid? Und ist es besser?
Okay, und was sind da so aktuell so deine größten Herausforderungen in deiner Forschung?
Also im Moment baue ich ein Labor auf. Das ist also eine ganz neue Herausforderung. Da ich ja neu in Würzburg bin, habe ich das, also als Juniorprofessorin hat man das vorher nicht gemacht. Normalerweise kommst du als Postdoc in ein Labor und arbeitest dort an deinen Experimenten. Und jetzt bin ich so auf der anderen Seite und muss ein Labor aufbauen. Und das ist im Moment so sehr großes Neuland für mich. Und ja, bin aber sehr, freue mich total auf die Möglichkeit, jetzt tatsächlich mein Labor aufzubauen und mit meinen Doktoranden und Postdocs zu forschen. Und ja, das ist so im Moment für mich persönlich die größte Herausforderung, glaube ich.
Also es ist gar nicht innerhalb der Forschung, dass ihr da an Sachen kommt, wo ihr nicht weiterkommt, sondern es ist quasi erstmal so, dass den Raum aufzubauen, um dann eben besser forschen zu können.
Ja, also ich denke, innerhalb der Forschung gibt es natürlich auch große Herausforderungen. Vor allem da, also es gibt so viele, also wenn man sich so eine Zelle anschaut, ist die hochkomplex. Da sind so viele verschiedene Zellkomponenten, die da aktiv werden, wenn so eine Immunzelle ihr Ziel findet, dass es oft schwierig ist zu sagen, okay, welches ist jetzt wichtig für diese mechanische Umgebung? Wie fühlt sich die Zelle und was beeinflusst ihr Gefühlsleben? Und das quasi herauszuklamüsern, ist eine ganz große Aufgabe. Also da habe ich in meinem PhD schon, in meiner Doktorarbeit, in meinem Postdoc schon dran gearbeitet. Ist nicht so einfach und nicht sehr trivial. Also da hat man noch genug, das hat den Vorteil, dass man immer was zu tun hat. Also es wird einem nicht langweilig. Herausforderungen sind nur weitere Projektanträge.
Das kann ich mir vorstellen. Und wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest und dir die Zukunft quasi so gestalten könntest, wie du das möchtest, was wären so deine Ziele, die du erreichen möchtest mit deiner Forschung und mit diesem neuen Labor, was du gerade aufbaust?
Ja, also vor allem zurzeit, okay, die Mechanik ist eine Sache, weil wir haben ja was gegen Krebstherapien. Also Immunotherapie funktioniert. Die besser zu machen, super toll. Wahnsinn, also wär der Wahnsinn. Aber was mich persönlich jetzt auch noch sehr fasziniert, ist diese Autoimmunerkrankungen. Da gibt es oft nicht so viel. Also der Körper macht diese Autoantikörper und die aktivieren das Immunsystem und dann hat man oft nicht so viele Therapiemöglichkeiten. Und zu verstehen, was machen diese Autoantikörper, wie kann ich das, den Mechanismus verstehen und wie kann ich das für die Therapie verwenden. Das heißt, in 10 Jahren, wenn ich das verstanden habe, dass man tatsächlich Leuten mit Autoimmunerkrankungen helfen kann, dass es nicht nur ein, tja, sie verlieren jetzt halt das Fingergefühl und dann die Füße und das wird halt dann so sein, wäre hoffentlich nicht mehr so.
Das hoffen wir natürlich auch. Dein Vater ist Physiker, deine Mutter Biologin.
Ja.
Finde den Zusammenhang. Irgendwie scheinst du ja Wissenschaft schon quasi genetisch mitbekommen zu haben. Wie hat dein familiärer Hintergrund deinen Weg in die Forschung, speziell dann auch in die Biophysik, beeinflusst?
Ja, also ich glaube, das waren weniger meine, also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber mein Vater meinte, ich sollte in die Schauspielschule gehen, weil er selbst könnte nicht schauspielern, ich sei da begabt, ich soll doch in die Schauspielschule statt Physik zu studieren. Und meine Mama hat gemeint, als ich gefragt habe, was soll ich denn studieren, Biologie, Physik, ich weiß es nicht, Mathe? Und hat sie gemeint, oh, worauf du Lust hast, such dir halt aus, was dir am meisten Spaß macht. Und der Rat hat mich so ein bisschen so, okay, dann ist es halt egal, was ich mache oder hm. Und da habe ich eine Zeit lang drüber nachgedacht, was ich tatsächlich machen möchte, was ich glaube, was mir Spaß machen würde. Und bin dann so, Erlangen hatte das erste Pilotprojekt, war dieses Integrated Life Science, das sie da gemacht haben. Also da gab es tatsächlich die Möglichkeit, sich nicht entscheiden zu müssen. Dann mache ich halt alles drei, guck, was mir am besten gefällt und dann spezialisiere ich mich später und kann das auch jederzeit wieder verändern. Und meine Eltern waren da immer sehr zurückhaltend, weil ja, solange das Kind glücklich ist, ist, denke ich, eine gute Idee. Solange es dem Kind gut geht, wen stört es, was das Kind macht?
Das stimmt. Dann sind wir auf jeden Fall froh, dass du in dem Fall nicht auf deinen Vater gehört hast und die Schauspielerei gegangen bist, weil dann könntest du jetzt heute nicht diese wertvollen Forschungen machen. Du hast einen Bachelor und Master in Erlangen gemacht und bist dann für deine Promotion in Biophysik an die Universität von Cambridge gegangen. Nach deiner internationalen Forschungserfahrung bist du nun wieder zurück in Deutschland. Welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass du dich für eine Juniorprofessur an der Uni Würzburg entschieden hast?
Ja, es war nicht so einfach, aber Cambridge ist also toll. Also ich würde jedem empfehlen, der zuhört, geht auf jeden Fall mal nach Cambridge, auch für ein Jahr, für ein Postdoc oder so.
Ist es da so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, wie man das aus den Filmen auch kennt?
Es ist genau so, ja, mit ein bisschen mehr Alkohol. Aber es ist eine ganz tolle Umgebung, auch für Forschung. Ist sehr viel anders als in Deutschland. Aber ich wollte auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland gehen, gerade weil die Brexit natürlich, also politisch gesehen, ist es nicht mehr so einfach, also Funding für die Forschung zu bekommen. Und die Stellen, da ja nur die großen Universitäten, Oxford und Cambridge, sind so die mit den Unis, mit den meisten Positionen. Da gibt es noch St. Andrews und es gibt noch ein paar Universitäten, also auch natürlich London, UCL. Aber es gibt nicht, in Deutschland habe ich das Gefühl, jede Uni ist fast gleichwertig. Also man hat so das Gefühl, die Unis versuchen einen Standard zu halten, während in England ist es so sehr kompetitiv und auch der Lehraufwand ist immer sehr groß eingebunden. Während in Deutschland, gerade als Juniorprofessor, wird man da noch so ein bisschen gementort. Also das System ist so ein bisschen, dass man reinwächst in seine Aufgaben. Und ich und mein Mann, also mein Mann, wir haben uns in England kennengelernt, haben uns eigentlich schon sehr darauf gefreut, nach Deutschland zu kommen, auch wenn es für ihn jetzt ein bisschen ein Kulturschock war. Aber
ja, also er ist Brite? Nee.
Er ist Brite, ja.
Okay. Und wieso Würzburg?
Ja, Würzburg hatte, also ich habe mich im Endeffekt, meine Gruppe wird von Erlangen, also der Uni Erlangen, der Uni Regensburg und der Uni Würzburg als Kollaborationsprojekt finanziert. Das heißt, ich musste mich wieder nicht entscheiden. Ich kann mir jetzt aussuchen, mit wem ich kollaboriere, ob ich jetzt eine Woche in Erlangen deren Mikroskope verwende oder jetzt nach Regensburg. Die haben dann nämlich ein tolles Leibniz-Institut, das genau an diesen CAR-Immunzellen-Engineering arbeitet. Ob ich dahin jetzt ein paar Zellen mitnehme, sie in Würzburg anschaue. Und Würzburg hat das, was ich bisher noch nicht hatte, was die Hardcore-Immunologie. Ich komme bisher immer aus meinem sehr behüteten, ich mache Mikroskopie an Immunzellen. Und in Würzburg ist tatsächlich, okay, wir haben jetzt ganz immunologische Fragestellungen. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen selbst ins kalte Wasser geworfen, um ja zu wachsen und neue Sachen zu lernen und eben trotzdem die Möglichkeit zu haben, mit Erlangen und Regensburg zu kollaborieren und dieses Cluster aufzubauen.
Das scheint sich ja bei dir so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzuziehen, höre ich jetzt raus, ne? Dass du immer in diese privilegierte Situation kommst, alle Freiheiten zu haben, ne? Bio, ja. Physik, Mathe, ach, ich gucke mir alles mal an, Würzburg, Regensburg, Erlangen, ach, ich nehme irgendwie so alles mit, alles funktioniert zusammen, das ist sehr schön. Und wenn wir jetzt über Freiheiten sprechen, würde mich natürlich auch nochmal interessieren, abgesehen von deiner Forschung, die Freiheiten, die du quasi neben der Forschung hast, was sind denn da so deine Interessen, deine Hobbys, die du gerne mit deiner wissenschaftlichen Arbeit in Einklang bringst?
Oh, ich bin ich mag es zu malen oder Sachen ja bildlich darzustellen, also fast so ein bisschen pointillistisch, also und da passt die Arbeit, also die Mikroskopiearbeit passt ganz gut zur Kunst. Und gerade bei Cover Stories, also wenn man ein Paper, wenn man eine Publikation einreicht, kann man oft ein Bildchen fürs Coverbild vorschlagen. Das heißt, ich kann mich da ganz lange damit ausleben, hübsche Bilder, also künstlerisch darzustellen, die aus meiner Arbeit kommen. Und so ein bisschen Hobby und Arbeit zu verbinden und stundenlang sich zu überlegen, welche Farbe passt da jetzt besser.
Das heißt, du malst sogar diese Bilder selbst für deine Publikation, um also deiner Kreativität freien Lauf zu lassen, das auch noch zu verbinden.
Ja, das ist super.
Wie schön. Toll. Yeah. Ich habe noch eine Frage an dich. Wie siehst du denn, weil es ist natürlich ein Podcast speziell für Forscherinnen, ne? Ich rede nur mit Forscherinnen hier gerade. Wie siehst du die Rolle von Frauen in der Forschung und wie können wir mehr Frauen für die Wissenschaft begeistern?
Ja, ich denke, das muss relativ früh anfangen. Also je früher, desto besser. Und auch die Mentalität, ich meine, das ändert sich jetzt langsam. Dass man sagt, okay, wenn da jetzt, also ich bin da jetzt auch schon länger mit dabei und es gibt bisher überall gibt's Probleme und die werden am Anfang nicht angesprochen, weil man ist ja nur die einzige Frau und das sagt man jetzt nicht. Und da ändert sich jetzt doch das Mindset. Das heißt, wenn man jetzt was sagt, dann wird man nicht mehr belächelt, sondern es ist tatsächlich ein Problem, das angesprochen wird und dann auch tatsächlich geändert wird. Und das, denke ich, ermöglicht schon vielen Frauen, dass man drin bleiben möchte. Weil, also man guckt sich das ja an, wir sind ja alle im Studium, sind es mehr Frauen. Und dann je weiter höher es geht, desto weniger ist der Frauenanteil. Und das ist so die Möglichkeit, Familie und Beruf zu verbinden, was auch in Deutschland wesentlich besser ist als in England. In England hätten sie uns keinen Krippen, also gibt es keinen Krippenplatz. Wenn du dann ein Kind hast, dann kriegst du auch kein Geld für Mutterschutz oder so, gibt es auch nicht. Also das, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, denke ich, ganz wichtig, um Frauen in der Wissenschaft zu halten. Und eben auch die Arbeitsbedingungen, dass man das tatsächlich ermöglicht. Also ich bin jetzt selbst mit Zwillingen schwanger und es hat in Deutschland wunderbar geklappt. Also dass alle freuen sich, das ist tatsächlich etwas, das workable ist. Also ich kann damit arbeiten, die Arbeitsgruppe kann damit arbeiten und ist jetzt nicht so das Ende meiner Forschungskarriere, sondern lässt sich da super gut integrieren.
Das ist schön zu hören. Und weil du auch gerade als ersten Punkt angesprochen hast, ne, dass wir bei den jungen Mädels ansetzen müssen, die zu inspirieren. Und genau das ist ja auch eine der Intentionen von diesem Podcast, dass wir Frauen in der Wissenschaft, in männerdominierten wissenschaftlichen Disziplinen sichtbarer machen, um einfach mehr Vorbilder auch für die Forscherinnen von morgen zu kreieren. Anna, wir sind am Ende der Sendung fast angekommen. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Und jetzt kommt das, was eigentlich immer am Ende einer Folge kommt. Wir machen eine kleine Reise zusammen und nämlich zusammen in deine Vergangenheit. Vor dir steht die Anna, die gerade in Erlangen angefangen hat zu studieren. Was möchtest du ihr aus der Retrospektive für ihre bevorstehende wissenschaftliche Karriere mit auf den Weg geben?
Ja, die junge Anna wird mich dafür nicht mögen. Sie wird, also was ich ihr sagen werde, ist exakt, was meine Eltern gesagt haben und was auch mein Doktorvater, als ich ihn gefragt habe, so, jetzt bin ich fertig mit meiner Doktorarbeit, was mache ich jetzt? Das oder das oder das? Und er hat so gemeint, Anna, folge deinem Herzen. Und ich so, das ist so cheesy. Und das von einem Mann in der, also ernsthaft.
Aber auch schön.
Aber er hat recht, ja. Mach das, wohin dich deine Passion, dein, was du machen möchtest, egal was der Rest sagt Und such dir Leute, die dich ermutigen und die dir dabei helfen, das zu machen, was du machen möchtest. Und lass die anderen doch da liegen. Und auch wenn das frustrierend klingt, weil man weiß selbst oft nicht, was man machen möchte, nimm dir Zeit und find raus, das lohnt sich.
Also hör auf deine innere Stimme, lausche deinem Herzen, folge deiner Leidenschaft, den Dingen, die dir Spaß und Freude bereiten.
Und finde die richtigen Leute, die dich darin unterstützen.
Vielen Dank an dich, liebe Anna, für die spannenden Einblicke in deine wertvolle und wichtige Forschungsarbeit. Und nur das Beste für dich in allen Lebensbereichen, ne? Speziell jetzt auch privat, du hast es ja selbst schon angesprochen, toi 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 für die bevorstehende Geburt. So, und nun sind wir tatsächlich am Ende einer sehr besonderen Folge angekommen. Denn dies ist die letzte Folge von Forscherin Freitag. Wir hoffen sehr, dass wir dich in den letzten 2 Jahren mit unserem Podcast und der Vielfältigkeit der Themen vielleicht sogar für deinen eigenen Karriereweg inspirieren konnten. Und vielen Dank natürlich auch nochmal an dieser Stelle an alle Forscherinnen, die mir hier Rede und Antwort gestanden und aus dem Nähkästchen geplaudert haben, die uns in ihre Forschungswelt mitgenommen und die uns mit ihren persönlichen Karrierewegen inspiriert haben und die uns darüber hinaus in jeder Folge empowert haben. Es war mir eine große Ehre, diesen Podcast zu moderieren und speziell Frauen in männerdominierten wissenschaftlichen Disziplinen mehr Sichtbarkeit zu geben. Alle diese Frauen stehen exemplarisch für viele weitere und, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sind die Vorbilder für die Forscherinnen von morgen. Noch viele weitere inspirierende, innovative Frauen findest du auf unserer Plattform www.innovative-frauen.de. Surf doch gerne mal vorbei. So, ja, und was sagt man denn da jetzt so, also so ganz am Ende? Vielleicht einfach, danke fürs Zuhören. Bleib neugierig und glaub an dich. Tschüss, deine Sandra.
Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast@innovative-frauen.de. Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. Und eine Info zum Schluss für die Transparenz. Die Plattform #innovativefrauen wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern unter dem Förderkennzeichen 01FP21070 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V.